Ich greife jetzt mal zurück vor 14 Tagen. Im Prinzip ist das, was ich heute weitermache, baut auf dem auf, was ich vor 14 Tagen gesagt habe. Und haben wir dann am Schluss, habe ich ja gesagt, okay, diese 5 Punkte, die verrate ich euch noch nicht, um euch hungrig zu halten. Da kam dann nach dem Gottesdienst ein Bruder zu mir, bitte verrat mir. Ich kann es nicht erwarten bis in 14 Tagen. Ich sagte, nein, es gibt keine Sonderbehandlung. Bleib hungrig bis in 14 Tagen. Also heute ist der Zeitpunkt und ich hoffe, dass ihr geistig hungrig seid. Halleluja. Und machen mit dem Thema weiter. Also das war ein klares Reden vom Herrn. Und ich nehme nochmal den Ausgangsvers darüber. Das war im Prinzip alles, was wir das letzte Mal, als wir hier vorne an der Tafel stehen hatten. 1. Petrus 2, Vers 5. Das war dieser Vers, den der Herr mir gegeben hatte, auch im Punkt auf die Jubiläum 16. Gemeindegeburtstag. Und dann hat der Herr angefangen weiterzureden durch diesen Vers. Und dass es etwas ganz konkret mit uns zu tun hat. Und das sind wir letztes Mal vor 14 Tagen dort durchgegangen und haben diesen Vers Wort für Wort dort mal ausgearbeitet und sind dort mal reingegangen. Was meint denn eigentlich Petrus und was will uns der Herr dort sagen? Weil das ein direktes Reden auch vom Herrn war. Und dort geht es darum, dass wir lebendige Steine sind, die eingebaut sind in seinen himmlischen Bau, also in diesen lebendigen Tempel, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum. Und bis so weit sind wir gekommen, bis zu diesem heiligen Priestertum und was das bedeutet, dieses geistliche Haus. Ja. Und man muss dort nochmal vorausschicken, dass es so eine große Würde ist, die Gott uns gegeben hat, dass uns gereinigt hat durch das Blut seines Sohnes, uns von neuem geboren hat, uns seinen Geist gegeben hat und dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Dieser Leib, mit dem du heute hier sitzt und der mit neuer Frische erfüllt wurde im Lobpreis, auch im körperlichen Bereich, ja, dort wohnt der Heilige Geist drin und diesen Tempel, den hat Gott gereinigt, geheiligt, wiederhergestellt. Er hat das alles gemacht zu einem Zweck, nämlich uns diese Berufung zu geben, Könige und Priester zu sein. Also heilige Priester, heilige Könige. Jetzt im neuen Bund haben wir alle gemeinsam diese Berufung. Im alten Bund gab es ja den Hohepriester und dann gab es die einzelnen Priester aus der Nachkommenschaft von Aaron, die sich in den Tempel nahen durften, in die Gegenwart Gottes. Und das steht jedem Neutestamentlichen Gläubigen frei. Nicht nur einzeln, sondern jedem im neuen Bund. Ja, und ich hatte das letzte Mal auch dieses hebräische Wort für Opfern mal ein bisschen erläutert, was das eigentlich bedeutet. Und das heißt nicht nur ein Opfer darbringen, sondern dieses hebräische Wort für Opfern, was die Priester eigentlich gemacht haben. Jeden Morgen, jeden Abend wurde ein Schaf geopfert und dann zwischenrein, was die Leute gebracht haben. Und dann zu den Festen, ja, da ging es heftig her, da war Schwerstarbeit. Die Israeliten haben gefeiert und haben eine gute Zeit gehabt, ja, im Passafest, Laubhüttenfest und so weiter. Aber die Priester, die hatten da straff zu tun mit diesen Opferschlachten, Opfer darbringen und so weiter. So. Aber das hebräische Wort, was dort für Opfern steht, heißt in erster Linie erstmal nahe kommen. Nahe kommen und dann etwas geben. So. Und so bedeutet das auch für uns im neuen Bund erstmal nahe kommen, in die Gegenwart Gottes kommen. Und diese Tür hat uns ja Jesus geöffnet, den lebendigen Weg in das Allerheiligste. Das heißt, wir können bei Opfern erstmal diesen Aspekt vor Augen haben. Wir dürfen Gott nahen, in seine Gegenwart hineintreten. So. Und ich habe es letzte Mal so angefangen, weil hier und da treten Fragen auf, über die jetzige Zeit, in der wir leben. Was machen wir denn jetzt in dieser Zeit von Unsicherheit? Wie geht es weiter? Die ganze Weltlage hat sich ja etwas verändert. Was machen wir jetzt eigentlich? Und wo ist der sicherste Platz auf diesem Planeten? So, und diese Frage hat man das letzte Mal beantwortet. Ist ganz einfach. Du bist berufen, als König und Priester in die Gegenwart Gottes zu kommen, um ihm Opfer zu bringen. Also ist der sicherste Ort in Gottes Gegenwart, in seinem vollkommenen Willen. Und was sollst du tun? Ihm Opfer bringen. Und dann, egal wo du dich auf diesem Planeten befindest, ob in der Antarktis oder am Nordpol oder in Australien oder in Deutschland, du brauchst nicht ausreisen, du kannst hier in Deutschland bleiben. Du bist hier absolut sicher, egal ob das, wie das weitergeht mit dieser Wahl und was auch immer noch kommt, wirtschaftlich, was. Es ist erstmal für uns als Könige und Priester, die sich Gott nahen und ihm Opfer bringen, ist das erstmal vollkommen egal, wie die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen Umstände ausschauen. Du bist sicher in Gottes Gegenwart, weil du als Priester ihm nahen kannst. Und was machst du dort? Du bringst ihm Opfer. Und damit endet ja dieser Vers und dort machen wir weiter. Diese Priester sind dazu da, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. So, das letzte Mal hatten wir angeschaut, dass wir ein Tempel sind des Heiligen Geistes, also unser Körper, dass Gott uns abgesondert hat als Priester für ihn, die diese Opfer darbringen in seiner Gegenwart. So, und wenn du dir das Bild nochmal vor Augen führst, seh dich jetzt mal als diesen Priester, der in Gottes Gegenwart kommt, aber nicht mit Schlachtopfer oder Brandopfer oder Speisopfer, damals, das waren alles Vorschatten, sondern du hast was anderes in der Hand. Und über diese geistlichen Opfer will ich heute mal reden. Ist erstmal 5, habe ich aus der Schrift rausgesucht, sind sicher noch mehr, aber diese 5 sind wichtig. Und du hast dieses Opfer in deiner Hand und du bringst es Gott täglich dar. Dann bist du so nah in seiner Gegenwart, dass er seine Hand über dich hält. Amen. Du bist in seiner Gegenwart im Geist und er hält seine Hand, seinen Schutz über dich und du bist geborgen in seiner Gegenwart. Das ist so wichtig. Das heißt, wenn im Neuen Testament, im Neuen Bund, wenn wir Opfer bringen, dient das dazu, dass wir in Gottes Gegenwart kommen und gleichzeitig seine Nähe erfahren und unter seinem Schutz stehen und unter seinem Schutz bleiben. Du kannst Psalm 91 proklamieren jeden Tag. Es ist gut, weil das Wort Gottes hat Auswirkungen. Aber du brauchst diesen Schutz Gottes, indem du in seine Gegenwart kommst. Und das sind die ersten Werke. Das hat mir der Heilige Geist so deutlich erklärt, an die Gemeinde von Ephesus in Offenbarung 2, die so gut unterwegs waren, die so viele Frucht gebracht haben im äußeren Bereich, das sagt Jesus zu euch, also zu ihnen, er sagt, ihr habt die erste Liebe verlassen. Das habe ich gegen euch. Und dann sagt Jesus nicht, kehrt um zur ersten Liebe, sondern er sagt, tut die ersten Werke. Weil unsere Werke beweisen unsere Liebe. Die Parallele sehen wir in Johannes 15, Vers 14, wo Jesus sagt, liebt ihr mich, dann tut ihr, was ich euch sage. So wie ich den Vater, dann war da unten 15, Vers 10, wie ich den Vater geliebt habe und getan habe, was er gesagt hat. Das heißt, unsere Werke beweisen, ob wir Gott lieben. Und die ersten Werke sind die, die Gott als erstes von uns möchte. Und das sind die Werke, die in seinem Tempel, in seinem geistlichen Haus stattfinden, dargebracht werden, und zwar von jedem seiner Priester. Und ihr seid ja alles Priester im Neuen Bund. Versteht ihr? Und das hatte die Gemeinde in Ephesus damals etwas vernachlässigt. Das heißt, die hatten gut angefangen. Und wie gesagt, es war ja die Vorzeigegemeinde von Paulus. Und Johannes war ja dann später dort bis zu seinem Tod. Aber die haben sich in den äußeren Aktivitäten recht gut eingearbeitet. Die waren sehr erfolgreich und die hatten das nach und nach vernachlässigt. Das heißt, in ihrem geistlichen Dienst, in ihr tägliches Leben, weil die Gemeinde bestand da schon Jahrzehnte, als Jesus dieses Wort 90 nach Christus gesprochen hat. Die Gemeinde war schon mehrere Jahrzehnte alt. So, und sie sind immer noch den äußeren Dingen, waren die sehr gut unterwegs, aber im Laufe der Jahre ist ihre Herzensbeziehung zu Gott, dieses Nahekommen zu ihm, ihm Opfer darbringen aus Liebe, ist etwas abgekühlt und in Routine geraten. Und das war der Grund, wo Jesus gesagt hat, ihr habt die erste Liebe verlassen. Kehrt um und tut die ersten Werke, weil die Werke beweisen die Liebe. Und da sagt Jesus zu ihnen, kehrt um, also tut Buße, also kehrt um, ansonsten werde ich euren Leuchter von eurer Stelle wegräumen. Also Leuchter steht immer für die Präsenz der Gemeinde vor Ort. So, und in Ephesus gibt es zurzeit diese Art von Gemeinde nicht mehr. So, also das Wort ist doch ernst zu nehmen. Und dann sagt Jesus, jedes Sendschreiben endet unten, wer überwindet, dem will ich das und das geben. Das heißt, es geht darum, um zu überwinden. Und das ist eine Botschaft, wie gesagt, ich sage es nochmal, was der Heilige Geist so deutlich gesagt hat. Ich wollte vor 14 Jahren ein ganz anderes Thema bringen. Da hat es so deutlich betont, darüber zu sprechen. Und dass wir überwinden dürfen, oder eigentlich, dass es wichtig ist, zu überwinden. Und was überwinden? Eine Routine. Man kann sich in eine religiöse Routine einarbeiten. Man merkt, es läuft gut, weil es sind Resultate da, aber das Herz erkaltet mit der Zeit etwas. Und man tut mehr die äußeren Werke, man fühlt sich dadurch bestätigt, weil die inneren Werke, die ersten Werke, die Gott eigentlich erwartet, die Jesus erwartet, die ein Priester zuerst tut, die haben erstmal nach außen hin keinerlei Resultate, weil da, ja, das im Tempel stattfindet. Aber das ist der Dienst, den Gott sieht, den er möchte und den er als erstes für den Priestern erwartet. Weil wenn du das mal zurücknimmst, die Priester haben im Tempel in der Gegenwart Gottes, sind Gott nahe gekommen, haben die Opfer dargebracht, aber dann als nächstes sind die raus, weil draußen im Vorhof, im Heiligtum, da standen die Juden, also das jüdische Volk. Und dann sind die raus und haben das Volk gesegnet. Das heißt, aus der Gegenwart Gottes sind die raus und haben sich den Menschen zugewandt und haben den Segen auf das Volk Israel gelegt. Na, kennt ihr den aaronitischen Segen? Yevarach Adonai und das. Na? Genau. Und haben das Volk gesegnet. Das heißt, mein Name segnet auf das Volk legen. Aber die kamen aus der Gegenwart. Und so ist es auch für uns. Die ersten Werke sind die Werke, die wir in seiner Gegenwart tun. Und über 5 dieser Werke will ich heute mal sprechen. Die sind Gott unwahrscheinlich wichtig. Wichtiger als das, was wir nach außen hin tun. Weil das die ersten Werke sind. Und in der Offenbarung, im letzten Kapitel 22, sagt Jesus selbst, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Interessant. Die Offenbarung redet von Werken. Sie redet jetzt in dieser Hinsicht nicht mehr von Gnade, weil durch die Gnade bist du ein Priester, durch die Gnade bist du errettet, durch die Gnade und Güte Gottes und durch die Reinwaschung, durch das Blut bist du überhaupt befähigt, diese Dinge zu tun. Aber aus diesem Zustand der Berufung als und Auserwählung, der Reinigung als ein König und Priester erwartet Gott Werke. Und nach diesen Werken empfängst du im Himmel einen Lohn. Und Jesus, wenn er zurückkommt, sagt selbst, ich bringe meinen Lohn mit. Wie immer das aussieht. Um einem jeden zu geben, und das betrifft jeden von uns, wie seine Werke sind oder waren bis zu diesem Zeitpunkt. Deswegen ist es wichtig für uns, mal drüber nachzudenken, welche Werke sind Gott wichtig. Weil wenn Jesus zurückkommt, hat er einen Lohn. Weil alles, was wir auf dieser Erde tun, an Dingen, die wir aus Gott tun, mit der richtigen Motivation, empfangen wir von ihm einen Lohn. So, und dann lasst uns mal über die ersten Werke reden. Petrus schreibt hier, geistliche Opfer, die diese Priester darbringen, die Gott wohlgefällig sind, angenehm durch Jesus Christus. So, was sind denn jetzt diese wohlgefälligen Opfer? Machen wir die 3 in der Mitte, das müssen wir genau aufteilen. 4, 5, 2, 1. So, das erste wäre jetzt, ich nehme nur Bibelstellen raus, wo das Wort Gottes selbst über Opfer spricht, ja, wo man nichts rein interpretiert. Und in Römer 12, Vers 1 geht es erstmal um die äußere Hülle, unseren Tempel des Heiligen Geistes. Und das ist unser Körper. Dort geht es eigentlich los. Das ist das erste Opfer, was wir, geistliche Opfer, was wir Gott darbringen, sind nicht mehr Tiere und so weiter. Alles super, dass das vorbei ist, weil das war alles ein Vorschatten. Jetzt geht es um unseren eigenen Körper. Und hier sagt Paulus in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, eure Körper darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Hier hast du denselben Wortlaut von Paulus. Ja? Weil die Apostel haben ja alle eine selbe Sprache gesprochen. Paulus noch tiefer, sagt sogar Petrus, Paulus hat tiefere Offenbarung. Und hier spricht er davon, dass wir, weil wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben, der uns durch Jesus zu diesen Priestern gemacht hat, dass wir jetzt als Priester als erstes unseren Körper Gott als Opfer darbringen. Das heißt, wir nahen uns Gott und bringen unseren Leib Gott als lebendiges Opfer dar. Und dann sagt der Paulus hier, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ist eine interessante Aussage, wo Paulus sagt, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Würden wir vielleicht was anderes einsetzen hier, aber er sagt, das ist euer folgerichtiger, euer vernünftiger, täglicher Gottesdienst. So, das heißt, wir treffen uns Sonntag hier zum Gottesdienst. Und da ist auch nicht so kurz, ist gut, ist der Tag des Herrn. Wein dem Herrn, das bringen wir schon lebendige Opfer gemeinsam dar. Aber unser tägliches Opfer, unser vernünftiger Gottesdienst besteht darin, unseren Leib Gott darzubringen. Das heißt, der Tempel des Heiligen Geistes wird als erstes als heiliges Opfer Gott hingelegt, jeden Tag. Und wie machen wir das? Gibt uns Paulus auch eine Antwort in Römer 6. Also Gott hat echt eine Bedeutung auf unseren Körper gelegt und das ist unser erstes Opfer, wie gesagt. Römer 6, Vers 12 und 13 sagt er, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder, also die Teile eures Körpers, der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt, hier spricht er wieder von Opfer, gebt euch selbst hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und die Glieder eures Körpers Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Dann macht er weiter in Vers 19, zweiter Teil, machen wir ab B. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt auch eure Glieder eures Körpers in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Das war der Vers 19, könnt ihr euch runterlesen, bis Vers 22. Und da spricht er davon, so wie wir früher, ich lese noch Vers 20. Denn als ihr Sklaven der Sünde gewesen seid, also noch nicht bei Jesus Wort, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar gemacht worden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende ewiges Leben. Das sagt der Paulus hier, unseren Körper hingeben, das heißt, so wie bevor wir zu Christus kamen, war unser Körper ein Organ oder etwas, was Gott uns geschenkt hat, eine äußere Hülle. So, und unser Körper kann Dinge aufnehmen durch die Augen, kann Dinge aufnehmen durch den Mund und durch die Ohren. Die Nase lassen wir weg, riechen natürlich auch. Aber durch diese Öffnungen kommen Dinge rein, Auge, Ohren und Mund. Schmecken. So, und wir haben bestimmte 5 Sinne bekommen. Und durch diese 5 Sinne kann unser Körper in Kontakt treten mit dieser Erde, mit diesen ganzen irdischen Sachen. Wir hören, wir sehen und wir schmecken mit unserem Mund. So, und das heißt, alles, was in unseren Körper hineingeht, durch Auge, Mund und Ohren. Soll es einen Unterschied darstellen, wie wir das gehandhabt haben, bevor wir zu Christus gekommen sind. Das heißt, unser Ohr soll jetzt ein geheiligtes Glied sein. Unsere Augen, unser Mund. Erstmal zu weit, das sind die wichtigsten Dinge. Soll jetzt geheiligt sein und alles, was wir dort in unseren Körper reinlassen, tragen wir die Verantwortung. Und das ist ein heiliges Opfer, in dem wir unreine Dinge aussondern. Das ist jetzt mal mit kurzen Worten zusammengefasst, was Paulus hier sehr stark und tiefgeistig schreibt. So, das, wo wir früher Sklaven der Sünde gewesen sind, mit unseren Augen, mit unserem Mund, mit unseren Ohren, sollten wir jetzt Diener der Gerechtigkeit sein. So. Aber unser Körper ist nicht nur dazu da, dass er Dinge aufnimmt, er ist auch dazu da, dass er Dinge herauslässt. Na? Das heißt, wir sprechen auch mit unserem Mund. So, und alles, was aus unserem Mund herausgeht, die Worte, die wir sprechen, sollen jetzt nicht mehr gekennzeichnet sein von der Art und Weise, wie wir vorher gesprochen haben. Weil in Römer 12 geht es dann weiter, unser Denken braucht die Erneuerung durch das Wort Gottes. Das heißt, durch die Erneuerung sprechen wir anders, wie wir gesprochen haben, bevor wir zu Christus kamen. Bloß mal so als Punkt. Das ist unser täglicher Gottesdienst. Und Paulus sagt, das ist unser vernünftiger, folgerichtiger, in Gottes Augen der vernünftige Gottesdienst. Dass wir jetzt die Dinge aufnehmen, die gut für unseren Körper sind, die gesund sind in allen Bereichen, in Auge, Ohren und Mund, und auch Dinge herauslassen, die jetzt dem neuen Leben in Christus entsprechen, nämlich der Heiligung, und die dann Leben zur Folge hat. Ganz simpel, wenn wir mit unseren Worten Tod sprechen, also Flüche aussprechen über uns selbst, über andere, kritisieren, verleumden und so weiter, sprechen wir Tod. Und das, ne? Und wir sind gebunden an diese Art von Rede, und da brauchen wir eine Freiheit, damit wir unseren Glied, das heißt unsere Zunge, jetzt in den Dienst der Gerechtigkeit stellen und Worte des Lebens sprechen. Kannst du mit David beten: Herr, stell ein Wächter an meine Zunge, dass meine Worte keinen Trug reden. So, das heißt, unser Mund nimmt Dinge, also unsere fünf Sinne nehmen wir mit unserem Körper Dinge auf und wir lassen Dinge aus uns heraus. Und genauso können wir Dinge tun mit unserem Körper. Das heißt, unsere Füße, hier spricht es von Glieder, so wie ihr früher eure Glieder in den Dienst der Ungerechtigkeit, der Sünde gestellt habt, stellt sie jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit, zur Heiligung. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. So, eigentlich sind unsere Füße, unsere Hände. So, das heißt, unser Körper kann auch nach außen hin Taten tun. Er kann gehen und er kann Dinge mit den Händen tun. So, und das, wohin wir gehen und was wir mit unseren Händen tun, soll ein Dienst zur Ehre Gottes sein. Das mal so als Hinweis. Ich fasse nochmal zusammen, weil ich an dem Punkt nicht so lange hängen bleiben will. Aber das ist der erste Punkt. Das heißt, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes und er soll jetzt nicht mehr Sklave der Sünde sein, wie er vorher war, bevor wir zu Christus kamen. Jeder Mensch war vollkommen versklavt in seinen fünf Sinnen, in seinen Lüsten und Begierden, in dem, was er in seinen Körper aufgenommen hat, rausgelassen hat und mit dem Körper getan hat. So, da waren wir alle in diesen Bindungen. So, durch Christus sind wir frei geworden und das Erste, was wir Gott darbringen, ist unser Körper. Was wir aufnehmen, was wir rauslassen, ne? Aufnehmen, auch mit den Augen aufnehmen, wichtig. Die Medien zum Beispiel. Wir haben es jetzt mal unterhalten. Zu Hause. Ich meine, wir unterhalten uns öfters mal, jeden Tag eigentlich, aber nicht, dass wir. So. wir haben jetzt in letzter Zeit, seit Oktober, ganz verstärkt vielen Menschen Zeugnis gegeben auf der Straße und hatten gute Reaktionen. Leute wurden von Gott berührt, im Gebet, Bibel gegeben, alles. So. Haben uns gefragt, warum fällt es den Menschen so schwer, umzukehren zu diesem liebenden Gott? Wenn sie es schon bejahen, sagen, ja, das sehe ich alles vollkommen ein. Warum fällt es denn so schwer, diese Botschaft zu verinnerlichen, zu verarbeiten? Gibt es verschiedene Gründe, aber ein Grund ist der, dass ihre Gedanken, ihre Herzen randvoll gefüllt sind mit Informationen. Und jetzt kommst du noch mit dem Evangelium. Und das ordnen viele als etwas daneben noch ein. Ja, ich kriege so viel Information übers Internet. Ich brauche bloß reingucken, die Nachrichten erneuern sich alle halbe Stunde oder so, ne? Je nachdem, wo man da ist, kriegst du weltweit das Neueste rein. So, und dann zack, klick, 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 und du bist immer up to date. Mit hier, mit dem Irdischen, aber nicht up to date mit da oben, mit dem Himmlischen. Und das ist eine Aktion des Teufels. Definitiv. Um die Leute gebunden zu halten an der nächsten neuen Information. Weil wir leben jetzt nicht mal im Agrarzeitalter, das ist schon lange vorbei, wir leben nicht mal im Industriezeitalter, sondern wir leben im Informationszeitalter. Das heißt, wer das meiste Geld verdient, sind die, die die Information besitzen, entsprechend weiter verarbeiten. So. Und diese Information ist so wie das höchste Gut geworden, wo alle nacheifern. Diese füllt aber dein Denken vollkommen aus, deine Festplatte, deine Innere. Und dann kommt die Botschaft vom Evangelium. Und dann braucht es einen mächtigen Durchbruch des Heiligen Geistes, der dort durchrattert, bis ins Herz rein, durch diese ganzen Blockaden von Informationen durch und sagt, das ist die Wahrheit. Amen. Deswegen braucht es Gebet für die Leute. Aber nochmal, und da müssen wir auch wir aufpassen, dass diese vielen Informationen, in denen wir ausgesetzt sind, auch im Geistlichen ist ja auch viel Information verfügbar, dass wir dort sehr wählerisch sind und auswählen. Selbst bei den Alternativmedien muss man aufpassen, da ist auch viel Fake dabei. Ja? Ob nur bewusst, unbewusst, weil will ich jetzt einmal dahingestellt, aber wähle aus und frage den Heiligen Geist. Und lass dir nicht das Bild rauben, dass Gott immer noch einen Plan hat für dieses Land. Sonst sind wir wie die 10 Kundschafter, die vor den Riesen stehen im Land Kanaan. Du Hilfe, wir sind so kleine Heuschrecken. Wir müssen sein wie Josa und Kaleb, die sagen, diese Riesen fressen wir wie Brot, denn Gott hat gesorgt. Amen. Das war am Mittwoch zum Leitertreff, waren die Eindrücke so stark und nochmal in diese Richtung. Und ich habe es auch zum 24-Stunden-Gebet dann draufgegeben. Das, was wir jetzt tun müssen, ist geistlich kämpfen. Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern im Geist. Und das geht durch Proklamation des Wortes Gottes. Seine Verheißung sendet die raus in die geistliche Welt. Das Wort Gottes, die vielen Schriftstellen, die ich da mal als Hilfe gegeben hatte, Proklamation des Wortes, Sprachengebet, vielen Sprachenbeten, geistliche Worte und Lobpreis und Anbetung. Das hilft dir, auf dem Kurs zu bleiben, und das schafft Freiraum in der geistlichen Welt. Dazu sind wir berufen. Ja, achte drauf, was du aufnimmst mit deinen Augen, Ohren und was du mit deinem Mund wiedergibst, wohin du gehst und was deine Hände tun. All diese Dinge sollen ein lebendiges Opfer sein. Das sei euer täglicher, vernünftiger Gottesdienst. Das heißt, früh, wenn du aufstehst, fängst du schon an, Gott zu dienen. Und abends, wenn du ins Bett legst, dienst du Gott auch. Mit dem Körper. So, jetzt machen wir mal weiter. Der nächste Punkt, wo das ganz klar und deutlich im Wort Gottes drinsteht, was ist ein lebendiger das Opfer ist, das ist etwas, diese nächsten Dinge haben alles etwas damit zu tun, was wir aus unserem Herzen heraus durch den Körper hindurch ausdrücken. Weil, wie gesagt, wir stehen vor Gott. Das ist jetzt Hebräer 13, Vers 15. Und das haben wir heute auch gemacht. Lobpreis, Lobpreis und Dankbarkeit. Das kannst du aus deinem Körper herauslassen und das sind Gott wohlgefällige Opfer, die du jetzt mit deiner Zunge, mit deinem Herzen natürlich, ne? Das muss aus dem Herzen kommen, sonst sieht Gott auch, dass das Heuchelei ist, aber aus dem Herzen heraus Gott Dankbarkeit und Lobpreis darbringen. Und da steht im Hebräer 13, Vers 15, durch ihn, also durch Jesus, lasst uns Gott beständig, also alle Zeit, ein Opfer des Lobes darbringen. Das steht ja mit in der Bibel, euer Name. Mann. Ein Opfer des Lobes darbringen und der Dankbarkeit, ich füge hinzu, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ja? Lasst uns Gott alle Zeit ein Opfer des Lobes und der Dankbarkeit darbringen. Das ist die Frucht, seht ihr, etwas, was aus unserem Körper herauskommt, den wir täglich als vernünftigen Gottesdienst Gott darstellen, die Frucht unserer Lippen, die seinen Namen bekennen. Also da brauche ich nicht so viel dazu zu sagen, da seid ihr schon gut gelehrt und unterwegs. Also beginn den Morgen mit Lobpreis und beginn den Morgen mit Dankbarkeit. Wohlgemerkt, du nahst dich so mit Gott und bringst ihm Dank und Lobpreis dar. Deine Güte ist neu an jedem Morgen, kannst du singen oder sprechen, je nachdem. Und du kannst ihm danken für diesen neuen Tag. Du, das ist ein Geschenk, dass wir jeden Morgen gesund und munter aufwachen und einen Tag vor uns haben. Das ist ein Geschenk, das Gott uns gibt. Jeder Tag ist ein Geschenk. Und so sollten wir ihn schon mit einem Opfer beginnen. Weil wir sind ja neutestamentliche Priester, die Gott wohlgefällige Opfer darbringen, die ihm gefallen. Und das Opfer ist Dank. Danke, Vater. Das ist auch in der Regel das, was ich zuerst früh als erstes bete. Dankbarkeit. Bevor es irgendwie was anderes. Also nach dem Bad dann. No? So. Und Dankbarkeit und Lobpreis. Bring ihm das dar. Das ist die Frucht deines Körpers, die aus dem Herzen kommt, die seinen Namen bekennen. Und hier steht, dass man das beständig tun sollte. Wie gesagt, das hält dich in Gottes Gegenwart. Das hält dich unter seinem Schutz und seinem Frieden. Amen. So, der nächste Punkt, weil nach Lobpreis kommt das nächste, Anbetung. Anbetung, nämlich habe ich jetzt mal aus dem Johannesevangelium, Johannes 4, 21 bis 24. Das ist etwas, worüber wir schon oft gesprochen haben, wo Jesus sagt, dass Gott Geist ist und die Gott anbeten, müssen ihn im Geist in der Wahrheit anbeten. Und Gott sucht solche Anbeter, die ihn im Geist in der Wahrheit anbeten. Ja, das war mit der Frau am Jakobsbrunnen, die gesagt hat, oh, ihr Juden sagt, ihr müsst in Jerusalem anbeten im Tempel. Und wir sagen, wir Samariter, wir beten hier auf diesem Berg an. Da sagt Jesus, die Zeit kommt, da werdet ihr weder in Jerusalem noch auf diesem Berg, heiligen Berg Gerazim in Samaria anbeten, sondern ihr werdet Gott im Geist anbeten. Diese Anbeter sucht Gott, die im Anbeten Geist in der Wahrheit, und das kannst du überall tun. Und das ist wieder etwas, was wir mit unserem Tempel aus unserem Herzen heraus tun. Anbetung. So, ich will jetzt mal nicht so drauf eingehen, was das heißt, im Geist in der Wahrheit anbeten. Das haben wir schon öfters mal beleuchtet. Aber Jesus sagt, Gott sucht Anbeter. In diesem Wort. Das heißt, Gott, der Vater, sucht Anbeter. So stellt ihr Gott vor in seinem heiligen Tempel im Himmel und er sucht Anbeter. So, jetzt nahst du dich als neutestamentlicher Priester, nahst dich ihm und bringst ihm Anbetung dar. Und das ist meines Erachtens nach das Opfer, was Gott am meisten begehrt. Weil Jesus sagt, vom Vater, das sucht er als das Ultimative, das Höchste, was du Gott bringen kannst, ist Anbetung. Und Anbetung ist noch eine viel höhere Steigerung als wie Dank und Lobpreis. Und Anbetung kannst du eigentlich, wenn man mal es richtig beleuchtet, auch nicht alle Zeit dort bringen. Dank und Lobpreis schon, aber Anbetung ist etwas ganz Spezielles, was ganz Besonderes. So, und dazu schauen wir mal rein in die Schrift und in das Wort Anbetung, was das bedeutet. So, und da müssen wir nicht, für uns, wenn wir von Anbetung sprechen, es gibt Anbetungslieder, Anbetungsbands, Anbetungszeiten. Ja? So, aber wenn du vom hebräischen Grundsatz erstmal kommst, wie in der Schrift im Alten Testament oder wie überhaupt das in der Schrift gesehen wird, was Anbetung eigentlich ist, hat das in erster Linie erstmal nichts mit Musik zu tun, in erster Linie, und in erster Linie nichts mit Lieder singen, die dann nach der schnellen Lobpreiszeit in eine sanfte, ruhige Zeit übergehen. War super, dass die Geige dabei war und Keyboard, das gefällt mir sehr, dieses, da kommst du zur Ruhe, in die Anbetung so rein. Aber das ist das, was wir als Anbetung verstehen. Aber wenn wir von der Schrift her das sehen, was Anbetung bedeutet, hat es erstmal mit diesem, was unser Verständnis ist, erstmal nichts zu tun. In erster Hinsicht. So, das hebräische Wort, was im Alten Testament immer wieder steht, wenn es um Anbetung geht, gibt es zwei Worte. Und das eine Wort, Lehish Tahavot, heißt das, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber das ist immer dort im Alten Testament, wenn es um Anbetung geht. Sie beteten an. Ich nenne euch ein paar Stellen. Das bedeutet zu Deutsch, sie legten sich flach auf den Boden mit dem Angesicht zur Erde. Das ist das Wort Gottes. Und in den manchen Bibelübersetzungen wird es manchmal so mit übersetzt. Sie beteten an und legten sich flach auf die Erde mit dem Angesicht noch auf den Boden. Ich nenne euch da ein paar Stellen. Und manchmal steht dort auch bloß, sie beteten an. Oder mit Englisch habe ich heute nochmal nachgeguckt, they worshipped their God. So, das heißt, worship ist eigentlich Anbetung. Aber im Hebräischen steht dort immer, Lehish Tahavot, das heißt, sie legten sich hin mit dem Angesicht nach unten. Das ist Anbetung. Das hat erstmal etwas mit einer Körperhaltung zu tun. Das heißt, ich erkenne, dass der mich anbetet, die Anbetung würdig ist und dass ich ihm meine Ehre, meine Wertschätzung durch meine Demutskörperhaltung zum Ausdruck bringe. Das ist Anbetung. Und danach kannst du das mit bestimmten Worten dann noch hintersetzen. Man kann das schon beginnen, indem man niederkniet. So. Und immer wenn du das liest im Alten Testament und auch im Neuen, bis hin zur Offenbarung, wenn dort steht, sie beteten an, gab es immer erst was davor. Anbetung ist immer eine Reaktion auf Gottes Gegenwart. Immer. Du kannst nicht anbeten, nach biblischer Hinsicht, wenn keine Gegenwart Gottes da ist. Deswegen habe ich gesagt, das kannst du nicht alle Zeit. Danken, Lobpreisen kannst du alle Zeit. Aber Anbetung ist eine Gegenwart Gottes, die da ist und der Mensch reagiert darauf, indem er vor diesem Gott flach sich auf den Boden legt und dann natürlich auch mit Musik und Liedern ihn anbetet. Auch das ist die natürliche Reaktion der Anbetung. Und das ist das, was Gott sucht. Anbeter, die ihn im Geist der Wahrheit anbeten. So, und wir im Neuen Bund dienen demselben Gott wie die Israeliten, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja? Wir sind eingepfropft. Das heißt, wenn wir von Anbetung sprechen, müssen wir dort anfangen, wo es in der Bibel zuerst beschrieben wird. Das war bei Abraham. Aber ich gehe nochmal ins 2. Mosebuch rein und davon können wir lernen, was Gott tatsächlich sucht. Und ich will euch damit zeigen, dass durch diese Schriftstellen, dass Anbetung immer eine Reaktion ist auf Gottes Gegenwart, auf Gottes Güte, auf seine reale Präsenz. So, und oder ein Wort, was er ausspricht, der Verheißung. In 2. Mose 4, 31 war die erste Stelle. Ich erwähne es nochmal. Dort ist Aaron und Mose sind zum Volk Israel gekommen nach Ägypten und haben die Verheißung Gottes gebracht, dass Mose und Aaron jetzt die Befreier sind, dass Gott das Volk Israel aus 430 Jahren Gefangenschaft befreien will. So, und als das Volk Israel diese Botschaft hörte, das heißt, dieser Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sprach durch Mose am Dornbusch. Und er sprach dann durch Aaron, weil Mose gesagt hat, meine Zunge ist nicht so, ne, schwer, ich kann nicht so reden. Da hat Gott gesagt, geh, Aaron, sei dein Mund, er soll für dich reden. Gut, haben die beiden zum Volk gesprochen und haben gesagt, jetzt ist die Zeit der Befreiung. Und wie reagierte das Volk darauf? Vers 31, da glaubte das Volk, und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend, ihre Sklaverei gesehen hat, da neigten sie sich und beteten an. Ne? Das ist Lehi Shtavahot. Sie neigten sich, legten sich hin oder beugten sich, je nachdem wie es ging, oder knieten, aber auf jeden Fall mit einer Körperhaltung und beteten an. Beteten somit an. Da steht nichts drin, dass die Musik hatten, da steht nichts drin, dass die Lieder gesungen hätten. Sondern Mose sprach das prophetische Wort, die Zeit der Befreiung ist da. Und das Volk, was in der Sklaverei so heftig gelitten hat, empfand diese Befreiung, dieses Evangelium, diese gute Botschaft, traf ihre Herzen so sehr, dass sie vor diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sich hinlegten und vor ihm verneigten und somit ihre Anbetung zum Ausdruck brachten. Amen. Das Erste, also eine Reaktion auf Gottes guter Botschaft der Befreiung. Das Nächste geht gleich ein Kapitel weiter, Vers 12. Sprach Mose wieder zu dem Volk, jetzt ist der Tag der Befreiung gekommen, weil vorher waren ja die Plagen. Und dann spricht er vom Basalam, wendet das Blut des Basalams an und dann werdet ihr bewahrt. Und jetzt ist der Tag der Befreiung gekommen. So, und wie reagierte das Volk auf diese Ankündigung des Passafests und dass heute Nacht, sagt Mose, geht's in die Freiheit und werdet bewahrt durch das Blut dieses Basalams und der Herr wird die Ägypter schlagen. So, und im Nachhinein, dann sagt er, eure nächsten nachfolgenden Generationen sollt ihr das sagen, was in dieser Nacht passiert ist. Wenn jedes Mal, wenn ihr das Passafest feiert, so sollt ihr den nachfolgenden Generationen sagen, euren Kindern, Vers 27, 2. Mose 12, es ist das Passaopfer des Herrn, der an den Häusern der israelischen Kinder verschonend vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. So, auf diese Botschaft wieder eine Verheißung, eine prophetische Verheißung, jetzt geht's in die Freiheit, reagierte das Volk wieder, dann neigte sich das Volk und betete an. Also bevor sie aus Ägypten ausgezogen sind, hat das ganze Volk von 3,1 Millionen Israeliten haben die Botschaft der Befreiung zweimal gehört. Und jedes Mal, als sie diese Botschaft hörten, es war ein direktes Sprechen von ihrem Gott, fielen sie auf den Boden, neigten sich und beteten an. Lehi Shtavahot. Ja? Amen. Bedeutet zu Deutsch, flach mit dem Gesicht nach unten auf den Boden liegen. Das steht jetzt mal in der hebräischen Bibel. So, und dann geht es weiter, 2. Mose 33, da waren sie jetzt schon in der Wüste. Da gab es schon ein paar Ereignisse, die nicht so gut waren. So, und dann, das goldene Kalb ist alles schon vorüber. Und dann hat Mose das Zelt der Begegnung außerhalb aufgebaut. Und Mose und Josua war immer in dem Zelt der Begegnung, der Stiftshütte. Und dann ging Mose zu diesem Zelt. So. Ich lese euch das mal vor. Es geschah, Vers 9, 2. Mose 33, Vers 9 und 10, nehmen wir jetzt bloß raus. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, der Begegnung, als Priester sich Gott nahte, da kam die Wolkensäule herab, also die Gegenwart Gottes, und stand am Eingang des Zeltes, und Gott redete mit Mose. Diese Wolkensäule, wissen wir, das war Jesus im Alten Testament. Der Priester nahte sich, also Mose damals, der Stiftshütte, und dann kam die Wolkensäule. Die Israeliten haben nur eine Wolkensäule gesehen. Und stand plötzlich neben Mose. Und aus der Wolkensäule sprach jemand. Und Mose hat natürlich erkannt, wer das war. Da hat Jesus zu ihm gesprochen. Er redete mit Gott. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf, verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die waren im Alltag ja, unterwegs. Die hatten ihre Kinder, Schafe, Ziegen, alles, was sie dort hatten. In der Wüste 3,1 Millionen. Dann sahen sie, wie Mose aus dem Lager hinausging. Warum das Zelt außerhalb steht? Weil die vorher ja diesem goldenen Kalb geopfert haben. Ne? Deswegen stand es außerhalb. Das war nicht Gottes Plan. Sie hätten das live selber miterlebt. Aber dadurch, dass sie dem goldenen Kalb es angebetet haben, vor diesem goldenen Kalb niedergefallen sind und ihm gedient haben, Götzendienst, hat Gott gesagt, ich muss das Zelt jetzt mal aus eurem Lager entfernen. Ihr seid eine götzendienerische Generation. Ihr braucht noch ein bisschen Reinigung, Heiligung. Aber Mose ging dann raus aus dem Lager. So, und die Israeliten haben das verfolgt, haben das alle gesehen, aus ihren Zelten heraus. Die standen am Eingang ihres Zeltes und dann sahen sie, das muss grandios gewesen sein, wie diese Wolkensäule, die über ihnen war, bei Tag, nachts, Feuer, doch, die Wolkensäule, kam runter und stand, war plötzlich neben Mose. Und dann haben die gesehen, wie Mose sich mit jemandem unterhält in der Wolke. Und das war die Präsenz Gottes, die manifeste Gegenwart Gottes. Und die Reaktion des ganzen Volkes, die am Eingang des Zeltes standen, war wieder Lehishta Vahat. Sie legten sich in den Staub der Wüste und beteten an. Sie verneigten sich jeder am Eingang des Zeltes. Also es ist eine Haltung der Anbetung. Das nächste sehen wir bei Nehemia 8, Vers 6. Seht ihr jetzt das Prinzip, Gottes Gegenwart kommt entweder durch ein prophetisches Wort der Verheißung, durch ein Evangelium, gute Botschaft, oder Gottes Gegenwart kommt direkt runter und die Reaktion ist immer Anbetung, sich auf den Boden legen und somit Gott die Huldigung oder die Anbetung darbringen. So, den Nehemia, den haben wir auch gleich. Nehemia 8, Vers 6. Dort ist es so, das Volk Israel war jetzt wieder aus Babylon ausgezogen und sie haben jetzt durch Esra und Nehemia den Tempel sind sie am Aufbauen in Jerusalem. Und dann hat dieser Esra war ein Schriftgelehrter und er hat die Toranrollen wieder entdeckt und hat dann auf einer Kanzel gestanden, mitten in Jerusalem damals, war noch Trümmer, aber er hat das ganze Volk dort versammelt und hat dann angefangen mit anderen das Wort Gottes zu lesen und auszulegen. Und das hatten die über viele Jahre in Babylon nicht. Und wie war die Reaktion? Nehemia 8, Vers 5 und 6. Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes. Wieder hast du eine Person, die von Gott gebraucht wird, von Gott was weiterzugeben und das ganze Volk dort versammelt. Und das und er stand höher als das ganze Volk. Und als er das Buch öffnete, stand das ganze Volk auf. Das ist schon erstmal eine Reaktion der Ehrerbietung, dass sie standen, als er das Wort Gottes las oder beziehungsweise die Bibel öffnete. Ihr dürft aber heute gerne sitzen bleiben hier. Jetzt im Moment. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen. Sie priesen Gott. Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Das war die Reaktion des Volkes Israel, wo Esra die Tora-Rollen geöffnet hat, die Schriftrollen, und hat angefangen, das Wort Gottes vorzulesen und auszulegen mit seinen Kollegen da. Und das haben die den ganzen Tag gemacht, ne? Übrigens. Und die standen und haben zugehört. Und die Reaktion des Volkes auf das Wort Gottes war Amen, Amen, Lobpreis. Mehr haben die jetzt gar nicht mehr rausgekriegt. Und dann sind die alle lehishtavahat. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Hier ist es mal wortwörtlich übersetzt. Die lagen plötzlich alle dann da und haben Gott angebetet. So mit ihrer Körperhaltung. Und danach wurde das Gesetz ausgelegt. Und dann im Vers 9, im Vers 10 kommt dieser berühmte Vers: Seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Muss man mal im Zusammenhang lesen. Daher kommt das. Weil die beteten Gott an, dann waren die so in ihren Herzen überführt, dass sie das Wort Gottes vernachlässigt hatten. Sie fingen nämlich an zu weinen, dass sie keine Beziehung mehr hatten zum Wort Gottes über einen langen Zeitraum. Haben sie geweint. So. Und dann sagt Nehemia zu ihnen: Seid nicht bekümmert, freut euch, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn du diesen Vers mal wieder proklamierst oder bekennst oder jemandem zusprichst, die Freude am Herrn sei deine Stärke, sieh bitte diesen Zusammenhang. Wo das herkommt. So, dann geht es im Neuen Testament auch, geht es weiter. Zum Beispiel die blutflüssige Frau. Als Jesus fragte, wer hat mich angerührt, ist es Kraft von mir ausgegangen. Dann kam sie zu Jesus, sie war ja geheilt. Sie hat Gott gespürt, Gott hat sie geheilt, Jesus. Und dann fiel sie vor ihm zu Füßen und sagt, Herr, ich war's. Sie ist zu Jesus gekommen und fiel vor ihm nieder, betete ihn an, weil sie die Gegenwart Gottes erlebt hatte, nämlich Heilung von ihren, wo kein Mensch sie heilen konnte, von ihrer Plage. Dasselbe war, als Jesus die 10 Aussätzigen geheilt hatte, die zu ihm kamen. Sagt er, geht hin zu dem Priester, zeigt euch, und während sie hingingen, wurden sie geheilt. Wer kam zurück? 10%. Also eine Person, einer von 10, und das war noch ein Samariter, kam zurück, pries und lobte Gott, weil er war geheilt vom Aussatz. Das war eine unheilbare Krankheit. Und die anderen 9 waren geheilt und waren verschwunden. Danke, waren weg. Aber dieser Samariter kehrte um, pries Gott und fiel vor Jesus nieder und betete ihn an. Seht ihr das? Wieder eine Reaktion auf die Güte Gottes. Er war geheilt und fiel vor Jesus nieder. Dankte Gott und fiel vor Jesus nieder, betete Gott und Jesus an. Und da sagt Jesus zu ihm, dein Glaube hat dich gerettet. Amen. Aber du siehst wieder diese Reaktion, die dort stattfindet. Versteht ihr, dass Gott diese Anbetung sucht? Und dass das wahre Anbetung ist, wenn der Mensch auf die Gegenwart Gottes reagiert. Eine ähnliche Sache finden wir bei Petrus, ne? Als Jesus zu ihm sagte, geh hinaus, wirf dein Netz aus, und er sagte, wir haben die ganze Nacht herum gefischt und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin gehen wir raus, dann war das Netz voll, es lief über. Das heißt, Petrus war geschockt von dieser Güte Gottes, weil das Netz so voll war, dass es anfing zu reißen. Und es war für einen Fischer vollkommen unmöglich, zu einer Tageszeit hinausfahren und da was fangen. Leider kann man sagen, Jesus, geh mal, besuch mal den Angelkurs hier. Also das kann nicht funktionieren. Aber auf dein Wort hin ist er hinaus. Was für Menschen unmöglich war, er wusste es als Fischer, da war total geplättet von der Gegenwart Gottes. Als Simon Petrus das sah, dass sie noch das nächste Boot mitholen mussten, um beide Schiffe zu füllen. Da fiel er zu den Knien von Jesus nieder und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Das war eine Manifestation der Güte Gottes. Und sie erkannten, das ist so ein deutliches Beispiel, dass die Güte Gottes zur Umkehr leitet. Bei dem Petrus hat es sofort funktioniert. So viele Fische, ein Wunder Gottes, er fällt vor die Füße von Jesus nieder und sagt: Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er war von seinen Sünden überführt durch die vielen Fische, also durch das Wunder. Das bewirkt die Gegenwart Gottes. Und er betete Jesus an. Und so gibt es noch mehr Beispiele da im Neuen Testament, jetzt zur Zeit von Jesus. So, ich will aber mal noch ein Stück weitergehen. 17, 15, 16. Ich habe noch mehr aufgeschrieben. Ja, wir gehen noch mal in die Offenbarung rein, weil das waren die Begebenheiten aus der Zeit von Jesus. In der Offenbarung ist es noch mal viel deutlicher, weil dort alle Zeit Anbetung stattfindet und wie im Himmel soll es auch auf der Erde sein. Und ein Stück hatte ich schon zum Leitertreffen gesagt, dass die wichtigste Aufgabe eines Leiters darin besteht, Gott anzubeten. Und hier steht im Offenbarung 4, 8 bis 11, ist der Thron Gottes beschrieben, die lebendigen Wesen, die beten Gott an, die vier, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war, der ist, da kommt, die beten ihn an, die können noch stehen. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen, Vers 9, Herrlichkeit, Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten vor dem, der auf dem Thron sitzt, nieder, beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie werfen ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm, die Ehre, die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Das heißt, du hast Gott auf seinem Thron, die vier lebendigen Wesen, die nichts anderes singen wie heilig, heilig, weil mehr kriegen die nicht raus in der Gegenwart. Alle Länder sind voll von seiner Ehre. Und jedes Mal, wenn die das singen, gibt es die 24 Ältesten um den Thron und die fallen nieder, legen ihre Kronen nieder als Ehrerbietung, als Demut vor diesem allmächtigen Gott. Und die fallen im Himmel nieder, wie in den Himmel, so auf der Erde, legen sich flach im Himmel hin und beten sie mit Gott an. Und dann sprechen die auch noch ein Lied, also singen ein Lied. Ja, das ist dann die nächste Reaktion. Aber auf diese Gegenwart Gottes reagieren sie auf diese Art und Weise. Und das geht in den nächsten Versen, geht es weiter. Vers 8, Kapitel 5, drei paar Verse weiter. Als das Lamm das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen, die sind auch mit dabei, und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe, eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Hier bleibt keiner mehr stehen, außer Jesus und der Vater. Hier fällt alles auf dem Boot. Auch die vier lebendigen Wesen hier mit den sechs Flügeln, ne? Wo einer ausschaut mit einem Adlerkopf, der andere mit einem Stierkopf, Menschenkopf und Löwenkopf. Interessante Wesen werden wir im Himmel mal sehen. Und die 24 Ältesten und alles im Himmel. Als das Lamm, als Jesus diese Buchrolle aus der Hand des Vaters nimmt. Und damit beginnt ja die letzte Zeit, also die Endzeit wird dort ausgelöst. Das ist Offenbarung 5, Vers 8. Und das sollte man auch mal im Blick haben, wenn man diese irdischen Gegebenheiten betrachtet, ne? Dieses Weltweite, was jetzt beginnt und noch beginnen wird. Die Initiative geht vom Himmel aus und während Jesus die Schriftrolle nimmt, liegt dort alles flach. Alle fielen auf den Boden und beteten an. Übrigens haben ja wieder zwei Männer Gottes aus unterschiedlichen Kontinenten dieselbe Bestätigung geschrieben, was schon viele geschrieben haben, was ich schon mehrmals gesagt habe, auch hier gesagt habe, dass die seit Corona sich die Schriftstelle anfängt zu erfüllen von Matthäus 24, Vers 7 und 8. 7, die Seuchen, 8, Anfang der Wehen. Dieser Tag habe ich von Giancarlo einen Rundbrief gekriegt, da schreibt genau dasselbe. Wir leben jetzt in den Anfängen von Matthäus 24, Vers 8. Das sind die Anfänge der Wehen. Vor einer Weile hat auch Theo mir eine Botschaft geschrieben. Jetzt beginnen die Zeiten, von denen Jesus prophezeit hat. Matthäus 24, Vers 8, der Anfang der Wehen. So, und wo gehen die Dinge los? Wo werden die ausgelöst? Im Himmel. Und alle beten an. So, und wir dürfen da ohne Furcht sein. Ich betone es nochmal, unser sicherster Platz ist als König und Priester in Gottes Gegenwart zu sein. Und das, was wir tun sollen, geistliche erste Opfer Gott darbringen. Dann sind wir sicher vor ihm. So, und das geht ein paar Verse weiter. Steht das wieder. Vers 11 bis 15, als Jesus dort gelobt und geehrt wird, der ganze Himmel, die beten ihn an, dass er würdig ist, das Siegel zu nehmen, dann siehst du die Engel, die Ältesten, 10.000 mal 1.000 Engel, 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde, was im Meer ist, alle beten Gott an und Jesus, alles. Und als dieser gewaltige Lobpreis erschallt im Himmel, die Ältesten waren mittlerweile wieder aufgestanden, die hatten wieder Gott angebetet und gelobt und gepriesen mit den anderen, steht im Vers 14, und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, sagt die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten, Lehish Tabahat. Sie beteten an, legten sich wieder vor dem Thron Gottes auf ihr Angesicht. Innerhalb von ein paar Versen sind die dreimal aufgestanden und wieder runtergefallen. Also die haben echt zu tun im Himmel. Mit was? Mit Anbetung. Und das drücken die im Himmel genau noch so aus mit ihrer Körperhaltung. Amen. Anbetung ist ein geistliches Opfer. So, und das versucht Satan zu stehlen mit aller Macht und Gewalt. Das hat er damals bei Jesus versucht. Satan weiß genau, was Anbetung bedeutet. Und er ist so eifersüchtig auf Gott und so stolz, dass er nur ein Herzensbegehren hat. Er möchte angebetet werden. Er will angebetet werden. So, und wenn er nicht direkt angebetet wird von den Menschen, von den Christen zum Beispiel, die würden ja Satan nie anbeten, versucht er, die Anbetung zu stehlen. Hintenrum. Er versucht, den Lobpreis und die Anbetung aus den Gemeinden zu stehlen. Er versucht, den Lobpreis zu stehlen, indem keiner mehr singt. Er versucht, die Anbetung zu stehlen, indem man mit aller Macht durch Hexerei von außen und durch Gedanken von innen verhindert, dass die Gegenwart Gottes in Gemeinden gesucht wird. Weil Anbetung ist die direkte Reaktion auf die Gegenwart Gottes. Und es geht manchmal ein paar Minuten, eine halbe Stunde, manchmal dauert es länger, bis die Gegenwart Gottes kommt. Aber dann ist die Reaktion Anbetung. Und das ist das, was wir anbeten. Wenn wir das noch mit der entsprechenden Körperhaltung tun, das ist das, was Satan am meisten hasst. Und Gott aber sucht. Ja? Gott sucht das. Und das bringt dir und mir Gegenwart, Nähe Gottes, Schutz, Frieden und Freiheit für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Amen. Weil durch echte Anbetung wird Satans Reich zurückgedrängt. So, und deswegen lasst uns an erster Stelle Gottes Gegenwart suchen, zu Hause, aber auch gemeinschaftlich. Deswegen kommen wir gemeinschaftlich her. Gottes Gegenwart zu suchen und wenn sie da ist, dann ihn anbeten, auch mit unserem Körper. Sei frei, das zu tun. Ich meine, wir haben ja Teppich und so fein hatten es die Israeliten in der Wüste nicht. Ja? Die lachen im Staub. Aber lasst uns ihn anbeten aus einem liebevollen Herzen. Und manchmal muss man da eine innere Routine, wie bei den Ephesern, und auch Stolz und Scham überwinden. Stolz und Scham sind Dämonen und Herzenshaltung. Und die müssen überwunden werden. und die werden überwunden durch Demut. Mit richtigen Herzenshaltung. Brichst du die Fessel von Scham des Teufels über deiner Seele und der Herr zieht die Wurzel des Stolzes aus deinem Herzen. Deswegen ist Anbetung so wichtig in der richtigen Herzenshaltung, die hält uns in Demut vor Gott, dass er uns segnen kann. So, und dann hat Satan das in der Wüste schon versucht. Er hat Jesus versucht, dass Jesus ihn anbetet. Musst du mal vorstellen. Der ist so versessen und regelrecht besessen, dass er angebetet wird, dass er nicht mal davor zurückschreckt, den Sohn Gottes zu versuchen, dass der ihn anbetet. In der Wüste zeigt Satan ihm alle Reiche der Welt, weil Satan ist der Fürst dieser Welt. Adam und Eva haben es ihm die Herrschaft übergeben. Und deswegen hast du viel Chaos da draußen, solange wie er das noch ist. So. Und Satan spricht in Matthäus 4, Vers 9 zu Jesus, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Satan weiß 100%, wie Anbetung abgeht. Er war ja im Himmel. Und das sucht er. Und er sagt zu dem Gottessohn, ich gebe dir die ganze Erde, ich weiß, dass du gekommen bist, um mir das wieder abzunehmen. Ich gebe dir das unter einer Bedingung. Wir machen einen Deal. Du fällst hier in den Wüstenstaub nieder und huldigst mir, betest mich somit an. Er sagt nicht, sprich zu mir, du bist Gott oder so, sondern niederfallen bedeutet schon, ich ehre diesen, den ich anbete. Ich beug mich unter seine Herrschaft und gebe ihm den nötigen Respekt. Und was sagt Jesus? Halleluja. Und so musst du es machen, wenn dich was hindern will, Gott anzubeten. Weil oft steckt Satan dahinter, der dich hindern will, anzubeten. Und da sagt Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und hier, das ist ein Vers aus 5. Mose 6, spricht Jesus die zwei hebräischen Worte aus, die für Anbetung stehen. Das eine ist Anbetung, also flach auf dem Boden liegen, ne? Somit Körperhaltung anbeten. Und das andere Wort im Hebräischen für Anbetung, das heißt Gott dienen. Das heißt nur Lahavot oder so ähnlich. Und das heißt Gott dienen. Und diese beiden Dinge. Und zwar Gott dienen als Priester. Das erwartet Gott von Israel genauso von uns, dass wir uns vor keinem Götzen niederwerfen und ihm auch nicht anbeten. Es gab dort schon mal ein Vorspiel bei Daniel, ne? Wisst ihr, das Standbild. Und dann hat die ganze Musikband dort gespielt und alle mussten sich verneigen, hinlegen, niederfallen, wenn die Musik erschallt vor dem Standbild von Nebukadnezar. Und wer ist stehen geblieben? Die drei Freunde von David. Die haben gesagt, wir beugen uns nicht vor diesen Götzen und beten ihn nicht an. So, und das ist mal ein Vorschatten von dem, was in der letzten Zeit geschehen wird, weil Satan, wie gesagt, ist versessen auf Anbetung und er wird zu guter Letzt selbst in einem Standbild Wohnung nehmen in Jerusalem und wird dort Anbetung von der ganzen Erde einfordern. Und wer sich dort nicht vor diesem Standbild flach hinlegt und anbetet, der wird nicht in den Feuerofen geworfen, sondern den eilt ein anderes Schicksal. So. Aber seht ihr, Gott sucht Anbetung freiwillig als geistliches liebevolles Opfer. Und Satan forciert das. Amen. Und lasst uns Gott anbeten und ihm dienen. Das sind die zwei Worte im Hebräischen für Anbetung. Und unsere Knie vor keinem Götzen beugen. Und niemand anders diese Ehre geben. Amen. Das war das dritte. Und das vierte, das erwähne ich nur noch mal kurz. Und das vierte geistliche Opfer, das ist auch ein sehr wichtiges Opfer, das ist Fasten. Fasten und Gebet. Das sind Opfer, die Gott so wohlgefällig sind. Und wie gesagt, deswegen gab es diese Woche noch mal eine Terminänderung, weil im Ältesten-Team hatte der Markus den Eindruck, dass wir im Juni noch mal 3 Tage Fasten und Gebet hier machen, vor der Urlaubszeit und weil in dieser Zeit das Wichtigste ist, Gott auf diese Art und Weise zu begegnen. Deswegen haben wir den Termin noch mal geändert. Das ist die wichtigste Sache neben Anbetung, Gott zu dienen im Fasten und Gebet. Und das können wir hier gemeinschaftlich tun. Und das ist Gott so wertvoll. Und ich weiß, dass einige von euch mittlerweile schon seit einer ganzen grauen Zeit jeden Mittwoch, wenn wir uns hier zum Gebet versammeln, das als Fastentag nehmen, persönlich. Das ist echt super. Und wenn man das weiß, dass gemeinschaftlich, also wenn ist freiwillig, alles klar. Aber du weißt, Geschwister fasten mit an dem Mittwoch und kommen hier zum Gebet, dienen Gott so als die Priester, dann fällt es dir leichter, auch auf bestimmte Dinge zu verzichten. Amen. Und wir haben ja die Möglichkeit, uns jede Woche zu treffen, also wenn wir 24 Stunden Gebet haben, als gemeinschaftlich, als Könige und Priester vor Gott zu stehen, Fasten und Gebet. Das ist das, was ihm und Anbetung, was ihm so, so wichtig ist. Gott sucht das. Wir haben ja die Möglichkeit, du kannst gerne kommen, Gott zu dienen. Gott schaut auf unsere Werke, die ersten. Amen. So, und ich möchte nur ein Vorbild noch geben von einer Frau und 5 Männern aus dem Neuen Testament. Eine Frau im Neuen Testament, die nur in einem Vers erwähnt oder 2, die aber so eine Vorbildwirkung hat und oft vergessen wird. Das ist eine Hannah. Hannah, aber die war schon 84. Als Jesus geboren wurde, Die hat einen Ehrenplatz im Himmel. Ja. Und durch die Nähe Gottes, die sie hatte, weil sie Gott diente mit Fasten und Gebet Tag und Nacht ihres Lebens, war eine Witwe gewesen. Deswegen war sie so nah in Gottes Gegenwart, dass Gott zu ihr sprach, geh in den Tempel, der Messias ist geboren. Nur 2 gottesfürchtige Menschen haben das erkannt. Das war der Simeon und dann kommt in Lukas 2, die Hannah. Ich lese es mal vor, weil die Frau braucht echt eine Wertschätzung in der heutigen Zeit, weil im Himmel wird die geehrt für ihre Werke. Und da war auch Hannah eine Prophetin, die Tochter Barnuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und dann ist er irgendwie ums Leben gekommen und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Gebet Tag und Nacht. Amen. Muss ich mir vorstellen, mit 84 Jahren, Tag und Nacht im Tempel, ist man heimgegangen, schlafen und essen. Aber Gott hat sie versorgt. Sie war Tag und Nacht in der Gegenwart Gottes und diente Gott als, ne? Die hat es schon erkannt, wie mir im Neuen Testament, durch Fasten und Gebet. So, und wenn sie 84 Jahre war, sie hat 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, hat sie das, wenn man es mal grob überschlägt, 60 Jahre lang getan. 60 Jahre diente sie Gott mit Fasten und Gebet. Das ist ein super Vorbild und immer die Frau ist immer dann Ansporn für mich, auch diese Dinge zu tun. Das ist echt super, muss ich sagen. Und wie viel Wertschätzung Gott auch auf sowas legt. Und der Apostelgeschichte 13 war dasselbe, da waren 5 Lehrer und Propheten zusammen in der Gemeinde in Antiochia, Apostelgeschichte 13, da war auch der 1 und 2, da war auch der Paulus mit dabei. Und Vers 2, als sie nun dem Herrn dienten in Fasten, sprach der Heilige Geist. Das heißt, da waren 5 Apostel und Lehrer. Und Paulus war da noch kein Apostel. Er hat dort seine apostolische Berufung empfangen. Als 5 Lehrer und Propheten zusammen waren. Und was haben die gemacht? Die haben dem Herrn als Priester geistliche Opfer dargebracht und dienten ihm im Fasten und Gebet. gemeinschaftlich. Und was geschah da? Da geschah das, worum du und ich heute hier sind. Da sprach der Heilige Geist, sondert mir Saulus aus oder Paulus zu dem Werk, zu dem ich ihn berufen habe, nämlich dort begann die Heidenmission. Weil 5 Leiter oder Lehrer und Propheten Gott als Priester gedient haben, neutestamentisch, in Fasten und Gebet, löste das die ganze Missionsbewegung aus von Paulus und Barnabas, Silas später. Und so begann das Ganze, dass die Heiden das Evangelium hörten. Ich betone es nochmal, indem 5 das gemacht haben, in dem, was Gott so wertvoll ist, die ersten Werke, ihm gedient in Fasten und Beten. Und da sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Und was dann geschehen ist, ist ja der Rest der Apostelgeschichte. Amen. Seht ihr mal, wie wichtig das ist. Und wie gesagt, ich kann euch nur ermutigen, am Mittwoch zum Gebet kommt und wenn das Abendbrot weglässt, aber zeige Gott deine innere Bereitschaft. Aus Liebe. Ne? Aber lasst uns einfach jetzt mal anfangen, Gott die ersten Werke zu bringen. Weil das ist der sicherste Ort als Priester und ihm diese geistlichen Opfer zu bringen. Da wacht er darauf. Und das hat dann entsprechende Resultate. Und das fünfte, das seid ihr schon super drin. Da brauchen wir nicht so viel dazu sagen. Das fünfte ist dann, das geht dann schon nach draußen. Was Gott am wichtigsten ist, ist der Dienst auch an weißen Witwen, ne? Der Dienst an den Bedürftigen. Das ist das fünfte Opfer. Das ist dann der Dienst mit Finanzen, zum Beispiel. Der Dienst an die Bedürftigen. Und das lesen wir in Hebräer 13, Vers 14. Das ist Gott auch sehr, sehr wertvoll, wohlzutun und mitzuteilen. Vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Das heißt, den anderen zu dienen, ihm mitzuteilen, sich an den Nöten des anderen zu beteiligen, ihn zu unterstützen. Vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Hebräer 13, Vers 16 ist das. Hebräer 13, Vers 16 und dann noch in Philipper 4, Vers 15 bis 18 lese ich zum Schluss mal vor. Einfach mal zur Ermutigung. Wie gesagt, das seid ihr, oder wer es gemeint, das sind ja die Jahre schon. In der Richtung hat der Herr uns schon gelehrt und auch echt stark gebraucht. Und da ist viel Frucht im Himmel erwachsen mittlerweile. Also das ist eigentlich, das potenziert sich immer weiter. Und hier steht, ihr Philipper wisst auch, Philipper 4, Vers 15 bis 18, ihr wisst auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal, sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. So, das ist nur die Gemeinde in Philippi hat Paulus finanziell unterstützt in seiner Missionstätigkeit. Und nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sagt er, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Und das ist eine Aussage von Lohn. Paulus sagt, das, was ihr mir gebt, möchte ich, dass das auf eurer Rechnung, auf eurer Lohnabrechnung, Lohntüte, die Jesus mitbringt, wenn er vom Himmel kommt, dass es für euch reichlich ausfalle. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, sagt Paulus, seitdem ich von Epaphroditus, Heser, kann man so ein Kind so nennen, ne? Sag ich Eva, der Epaphroditus, also wählt das bitte nicht für eure. Da müssen wir nachgucken, was bedeutet. Sicher hat es eine besonders starke Bedeutung, deswegen. rufen wir es, apropos Titus, komm herein zum Essen oder so. Gut. Seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Amen. Hier schreibt er wieder, ein lieblicher Wohlgeruch ist euer finanzielles Opfer, der Dienst an Missionaren zum Beispiel hier, Gemeindegründern und Waisenwitwen und so weiter. Ein angenehmes, hier haben wir es wieder, Opfer, Gott wohlgefällig. Und so schließen wir wieder den Kreis. Was stand hier in 1. Petrus 2, Vers 5? Wir sind berufen als geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft, um Gott geistliche Opfer darzubringen, die ihm wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und da gehört das Fünfte jetzt hier auch mit dazu. Und daraus resultiert Vers 19, und das erleben wir persönlich, das erlebt ihr in euren Familien, das erleben wir als Gemeinde, was daraus kommt aus dem Punkt 5. Mein Gott, sagt Paulus hier, wird all euren Mangel ausfüllen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus. Unserem Gott und Vater sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also, lasst uns die ersten Werke tun, diese geistlichen Opfer darbringen, zu denen wir berufen sind. Gott nahen und ihm dienen und Opfer bringen, die ihm wohlgefällig sind. Pass nochmal zusammen, wir bringen unseren Körper, da bist du eigentlich ständig dabei, das hinzubringen. Lobpreis, Dank steht auch beständig, alle Zeit. Anbetung, Reaktion auf Gottes Gegenwart, lasst uns seine Gegenwart suchen. Fasten und Gebet, das baut das Bock in dein Leben ein. Das ist eine ganz wichtige Sache, wo Dinge von uns selber weggebrochen werden und nur durch Fasten und Gebet werden dämonische Machtstrukturen über dieser Stadt und Region gebrochen. Der Durchbruch, der heute war, was da Hans-Jürgen heute hatte und ähnliche Sachen, die werden nur erweitert, indem diese Mächte gebrochen werden durch Gemeinschaft, Fasten, Gebet, Anbetung. Deswegen sind die Gebetsamte so wichtig. Dann der Dienst an Bedürftigen. Amen.